Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Teil 1 einer dreiteiligen Podcast-Serie zum Thema Impfen. In dieser Serie werden unterschiedliche Aspekte zur Wirksamkeit und Sicherheit von modernen Impfstoffen mit ausgewiesenen heimischen Medizinern erörtert. Im ersten Teil spreche ich mit Primarius Medizinalrat Prof. Dr. Dr. Peter Feutl, MBA, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Initiator der ersten Kinderprimärversorgungseinheit PVE Donauinsel in Wien, über die Sinnhaftigkeit, aber auch spezifische Herausforderungen und Hindernisse in der Impfprophylaxe bei Kindern. Mein Name ist Volkmar Welguni, ich bin freier Medizinjournalist. Die Podcast-Serie Impfen entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD. Herr Primarius Feutl, die Impfprophylaxe bei Kindern ist in Österreich eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Stichworte Impfplan, Mutter-Kind-Pass, Gratisimpfungen. Können Sie für uns diese Erfolgsgeschichte anhand einiger Beispiele oder medizinischer Fakten konkretisieren?
Sie sagen es ist tatsächlich eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Wir sind erstmals in der Lage, Krankheiten zu verhindern, bevor diese entstehen. Und das mit einer gut wirksamen Impfmethode, die noch dazu größtenteils kostenlos angeboten wird. Ich selbst habe es erlebt bei den Hämophilus-Impfungen. Wir hatten Hämophilus, ein Bakterium, das Kehldeckelentzündungen, also Epiglottitis bzw. Hirnhautentzündungen, also Meningitis, hervorrufen kann. Bis Mitte der 90er Jahre hatten wir regelmäßig Kinder, die mit diesen Infektionen zu uns gekommen sind und die meistens schlecht ausgegangen sind. Seit die Impfung eingeführt wurde, Mitte der 90er Jahre, ist diese Krankheit praktisch verschwunden. Ein enormer Erfolg für die Wissenschaft und für die Kinderheilkunde. Derzeit sehen wir es bei den Pneumokokken. Impfungen. Wir impfen gegen Pneumokokken, gegen immer mehr Pneumokokkenstämme und tatsächlich nehmen die invasiven, also die gefährlichen Verläufe bei Pneumokokkenerkrankungen dramatisch ab.
Trotz dieser klaren und belegbaren Erfolge oder vielleicht auch gerade deshalb, ist die Impfskepsis in Österreich überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Das betrifft in besonderem Maße junge Eltern. Sind Sie in der täglichen Praxis auch mit diesem Phänomen konfrontiert? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Wie argumentieren Sie im Gespräch mit impfkritischen Eltern?
Ich denke, dass man da unterscheiden muss. Es gibt die echten Impfgegner, das sind rund 2-4% der Bevölkerung, die erreichen wir nicht. Das sind religiöse Gründe manchmal dahinter oder auch persönliche Gründe. Das muss man halt auch akzeptieren und respektieren. Allerdings stellen diese Kinder eine echte Risikogruppe dar, weil sie eben gegen viele potenziell schwere Erkrankungen nicht geschützt sind. Daneben gibt es die Impfskeptiker, das geht bis zu 20% der Bevölkerung. Das sind Familien, die nicht grundsätzlich gegen das Impfen eingestellt sind, aber Zweifel haben. Und diesen Zweifeln können wir sehr gut mit Fakten begegnen, denn diese liegen ja zur Genüge vor. Persönlich gebe ich klare Empfehlungen ab zur Impfung. So wie der Chirurg bei einer Blinddarmentzündung ja auch nicht eine bewusste Operationsentscheidung herbeiführen möchte, wo man sich vielleicht da und dort noch informiert und diskutiert, sondern der Chirurg empfiehlt. Ich weiß, dass das jetzt notwendig ist. Und genau das tue ich auch bei meinen Eltern. Ich gebe eine aktive Empfehlung ab, weil Impfungen sinnvoll, notwendig und sicher sind.
Und damit kommen Sie schon vermehrt durch, auch mit diesen Argumenten dann. Können Sie da einen Umschwung manchmal herbeiführen?
In aller Regel ja. Nicht, denn die Fakten liegen auf dem Tisch, die kann man präsentieren. Aber viele Patienten wünschen die Entscheidung des Arztes, also die Empfehlung oder Nichtempfehlung. Und wenn man da eine klare Empfehlung abgibt, dann fühlen sich die Eltern auf sicherem Terrain und akzeptieren das auch.
Jetzt ist ein konkretes Beispiel mal zu nennen, ist das zuletzt wieder vermehrte Auftreten von Masern. Eine Erkrankung, die dank des Masernimpfprogramms in Österreich weitgehend als überwunden galt. Wie sehen Sie da die aktuelle Entwicklung?
Wir hatten immer wieder lokale Masernausbrüche in Österreich. Vor ein paar Jahren in einer anthroposophischen Schule, dann immer wieder in einzelnen Clustern in der Steiermark. Also das ist nicht ungewöhnlich. Es ist nur jetzt etwas stärker als sonst, weil durch die Pandemie Impflücken entstanden sind, die wir noch nicht alle schließen können. Ich denke, ein wesentliches Problem beim Masern ist, dass wir es nach wie vor als Kinderkrankheit einschätzen. Und Kinderkrankheiten gelten als harmlos. Nicht, wenn der Computer Kinderkrankheiten hat, dann wird er demnächst funktionieren. Das stimmt nicht. Masern ist eine potenzielle tödliche Erkrankung mit teilweise sehr schweren Verlaufsformen und alles andere ist eine harmlose Kinderkrankheit. Und die Impfung schützt und ist gut verträglich.
Andere aktuell diskutierte Impfthemen betreffen die, Sie haben es anfangs schon erwähnt, die Pneumokokkenimpfung sowie die Ausweitung der HPV-Gratisimpfung auch auf ältere Jugendliche. Ihre Einschätzung dazu?
ist natürlich sehr zu begrüßen. Wir haben genug Daten, die uns belegen, dass wir diese Impfungen brauchen. Gerade bei der HPV-Impfung, Daten aus Australien, die spektakulär zeigen, wie wirkungsvoll das eigentlich sein kann, wenn man es in einem ausreichenden Zeitfenster anbietet.
Kommen wir nochmals zurück zur Impfskepsis. Ein Argument, das ja immer wieder auftaucht, betrifft die Sicherheit der Impfstoffe hinsichtlich ihrer speziellen Prüfung auf ihre Kindertauglichkeit. Wie sicher sind die in Österreich zugelassenen Impfstoffe für ihre jungen Patientinnen?
Die sind nachgewiesenermaßen sehr sicher. Das wissen wir aus zwei Beobachtungen. Zum einen natürlich die Einführung, also der ganze Zulassungsprozess, wo sehr viele Details überprüft werden. Sonst kommt es ja gar nicht erst zur Zulassung. Aber auch nach der Zulassung gibt es die Pharmakovigilanz. Wir beobachten ja, was passiert nach der Einführung einer Impfung. Und wenn wir, so wie die FSME-Impfung, seit Jahrzehnten damit impfen, einen Großteil der Bevölkerung durchgeimpft haben, da würde uns jeder Impfschaden natürlich auffallen. Und es ist nichts. Also von daher muss man die Sicherheit es garantiert annehmen.
Angesichts der weit verbreiteten Impfskepsis bzw. auch Müdigkeit wird da und dort über Sanktionen nachgedacht oder diskutiert. Sollten im Impfprogramm vorgesehene Impfungen verweigert werden? Wie stehen Sie solchen Überlegungen, Zwangsmaßnahmen gegenüber?
Das sollten wir nicht notwendig haben. Es gibt ja zwei Arten von Impfpflicht. Ja, es gibt die direkte Impfpflicht, wo ich, wenn ich nicht impfe, bestraft werde. Das hat man bei Corona versucht, ist spektakulär gescheitert und regt nur den Widerstand. Also das ist abzulehnen. Es gibt die indirekte Impfpflicht, so wie in den USA bei Masern, wo ich den Kindergarten nicht besuchen darf ohne Nachweis einer entsprechenden Impfung. Auch das ist kontraproduktiv und wir haben die Argumente, wir sollten mit diesen hochwertigen Impfstoffen in der Lage sein, die Patienten und Patientinnen zu überzeugen und ohne irgendwelche Druck- oder Zwangsmaßnahmen auskommen.
Und wurde auch über so finanzielle Sanktionen nachgedacht oder fehlende Förderungen, die dann nicht gegeben werden?
Das wird immer wieder diskutiert. Ich halte das nicht für zielführend, sondern es ist eine medizinisch sinnvolle Maßnahme und wir sollten dazu in der Lage sein, die Eltern zu überzeugen. Denn wenn wir das nicht machen, dann funktioniert es nicht. Die hochwertigsten Impfstoffe der Industrie werden ebenso wirkungslos sein wie die tollsten Impfprogramme der Regierung, wenn nicht wir, die Ärztinnen und Ärzte, schaffen, unsere Patienten auch wirklich davon zu überzeugen.
Wir haben mit der Erfolgsgeschichte des österreichischen Impfprogramms begonnen, kommen wir am Ende unseres Gesprächs nochmals darauf zurück. Gibt es aus Ihrer Sicht rein medizinisch gesehen aktuell Lücken, eventuell Erweiterungs- oder Verbesserungspotenzial im Impfprogramm, speziell für Kinder und Jugendliche?
Da sehe ich zwei sinnvolle Erweiterungen. Zum einen gibt es noch immer kostenpflichtige Impfungen. Für Impfungen, die gegen schwerwiegende Erkrankungen gedacht sind. Beispiel Meningokokkenimpfung gegen Gehirnhautentzündung, Beispiel auch Zeckenimpfung. Die sind kostenpflichtig und eine Familie mit mehreren Kindern kann sich das nicht immer leisten. Und wir sehen auch, dass die Durchimpfungsraten bei kostenpflichtigen Impfungen in der Regel niedriger sind als bei Impfungen, die kostenlos sind. Wäre dringend zu fordern, auch volkswirtschaftlich zu fordern, alle Impfungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und das Zweite, das gefordert werden muss, sind die Impfungen des Gesundheitspersonals. Hier braucht es zunehmend Information und entsprechende Aufklärungskampagnen, damit wir hier bei den Personen, die mit kritisch kranken Kindern arbeiten, die mit unter Umständen Neugeborenen arbeiten, ausreichenden Impfschutz haben und diese nicht gefährden können.
Da hat sich ja in der Corona-Pandemie auch gezeigt, dass da und dort auch Skepsis beim Gesundheitspersonal, was die Impfungen betrifft, die mit kritischen Kranken arbeiten. Sehen Sie das als ein Problem?
Bei Corona war es eine andere Situation, weil auch die Impfung die Übertragung nicht unbedingt verhindert hat. Also da hat man bestenfalls sich selbst geschützt, aber nicht meine Umgebung. Für mich ist es in meiner Praxis eine unerträgliche Vorstellung, dass eine Mutter mit einem ehemaligen Frühgeborenen in die Praxis kommt, womöglich wegen einem banalen Hautausschlag und dann von einem meiner Mitarbeiter mit Influenza angesteckt wird, weil nicht geimpft und dann auf die Intensivstation muss. Das kann es nicht sein.
Dann hoffen wir, dass vielleicht in diese Richtung zukünftig da noch ein paar Verbesserungen kommen werden. Herr Primarius Reutl, danke für Ihre Expertise und für dieses Gespräch. In Teil 2 der Serie werde ich mit Professor Privatdozent Dr. Volker Strenger von der Klinischen Abteilung für Allgemeine Pädiatrie an der Medizinischen Universität Graz das Thema Kinder und Impfen aus Spitalssicht, Stichworte Auslastung, Ressourcenknappheit, beleuchten. In Teil 3 widmet sich Primarius Privatdozent Dr. Ashank Wallipur von der Privatklinik Döbling in Wien potenziellen Pneumokokken-Risikogruppen. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD, Produktion Michael Wurzinger, Redaktion Volkmar Welguni.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.